my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von
Herzlich Link. Willkommen bei Fokus Südwest heute am Donnerstag, 5. Mai 2022. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zu den heutigen Themen: Autokorso am Wochenende für Russland. Vogel der Woche kommt aus Mannheim. Und Gäubahn-Kappung widerspricht Planfeststellung für Stuttgart 21.
Am Sonntag, dem 8. Mai, also das ist der Jahrestag ja der Kapitulation Hitlerdeutschlands, der Tag der Befreiung. Am 9. wäre dann der Tag der der Tag des Sieges in Russland, weil die Kapitulation erst einen Tag später auch nach Osten erfolgte. Nun, an diesem Tag ist ein Autokorso geplant von Menschen, die sich gegen Unterdrückung von Russen richteten. Aber im Grunde ist es ein Autokorso zur Unterstützung des Krieges gegen die Ukraine und von Putin. Es wird eine Gegendemonstration geben. Genaueres dazu weiß ich noch nicht, sonst würde ich es auch sagen. Aber ich kenne jemanden, wo da mit Sicherheit hingehen will. Und das ist Nadja. Und mit ihr habe ich vorhin gesprochen.
Du kommst aus der Ukraine oder Russland?
Nein, ich komme aus Russland. Ich komme aus Moskau. Ich bin eingedeutscht seit mehreren Jahren. Also im Jahr 2013 habe ich meinen Pass abgegeben, meinen russischen Pass. Auch nicht, unter anderem auch wegen dem, was jetzt gerade in Russland vorkommt. Also daher bin ich jetzt ja so eingedeutschter Russin, sage ich so.
Und du möchtest am Sonntag nicht auf den Autokorso, den es wohl gibt, der invasionsunterstützend vermutlich sein wird, sondern auf die Gegendemonstration gehen?
Also ja, es gibt eine Gegendemonstration, so viel ich weiß. Und es gibt am Abend, sollte am Abend eigentlich ein Meeting geben, dann halt schon von unserer Initiative organisiert.
Welche Initiative ist das?
Engagiertes Freiburg.
Ja, wie siehst du das jetzt als Russin? Es wird ja gesagt, also Russen würden unterdrückt. Wie siehst du das?
Was ich sagen möchte, ich persönlich habe bis jetzt keine Diskriminierung gesehen. Meine Freunde haben bis jetzt keine Unterdrückung also gesehen, weil wir Russen sind oder Russen waren oder russischsprachig sind. Also das hat uns gar nicht betroffen. Und alles, was man mitkriegt, das sind irgendwelche Einzelfälle, aber das ist nichts, was man als eine große Bewegung bezeichnen könnte. So.
Und du engagierst dich hier für Flüchtlinge aus der Ukraine?
Ja, ich und meine Freunde, es gibt eine internationale russischsprachige Initiative Engagiertes Freiburg. Hat diese Initiative im Jahr 2021 eher als ein politischer Protest gegen die Verletzung von den Menschenrechten in Russland. Aber jetzt nach dem Kriegsausbruch vereinigt diese Gruppe, diese Initiative ganz viele Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren und versuchen dann, die Flüchtlinge an jeder Stelle zu helfen. Also von Anfang an, vom Empfang am Bahnhof, mit den Übersetzungen, mit den gemeinsamen Treffen. Man unterstützt dann bei der Integration so gut wie es geht und so weiter und so fort. Es gibt so viele Themen und wenn man sieht, ja okay, gut, hier fällt irgendwelche Hilfe, Spendensammlung und so weiter. Also da versucht man dort zu helfen, wo gerade Hilfe gebraucht wird.
Was erzählen die Flüchtlinge, die hier ankommen?
Also ich würde sagen, es gibt jede Geschichte ist eine Einzelgeschichte, aber Menschen haben ihre Freunde, ihre Familie, ihr Zuhause verloren, ihr Frieden verloren. Es kommen ganz viele Menschen mit, also das ist eine Tragödie. Also in jeder Geschichte gibt es einfach eine Tragödie und das muss man einfach klar sich vorstellen, dass es nicht etwas, was weiß ich, irgendwelche Denazifizierung oder Demilitarisierung, das ist ein vollständiger Krieg und dieser Krieg ruiniert die Leben von diesen Menschen. Also hier kommen Menschen, okay, manche von denen haben noch ein Zuhause, wohin sie nach dem Krieg zurückkommen können. Es gibt auch weitere, die aus den Städten kommen, die jetzt ruiniert sind, komplett ruiniert. Und sie sagen, ja, okay, was sollen wir jetzt tun? Also das Leben, wie wir das jetzt hier kennen, also das gibt für die nicht mehr. Ja?
Hast du noch Kontakte nach Russland? Was sagen die?
Also ich habe Kontakte nach Russland. Also meine ganze Familie ist in Russland und meine Freunde sind in Russland. Und die meisten davon sind eigentlich gegen Krieg, gegen den Krieg. Es ist sehr schwer, dort laut zu sein. Aber diese Menschen versuchen auch so zu helfen, wie es geht. Auch mit der Unterstützung von den Flüchtlingen, also ich würde sagen Unterstützung von den Ukrainern, aber so wie es geht. Es ist ziemlich kompliziert, dort etwas zu machen und dort laut zu werden. Es ist nicht ausreichend. Vielleicht könnte man etwas mehr machen, man weiß nur halt nicht wie. Und natürlich hoffen die meisten auch auf das Ende vom Krieg.
Kommen wir nochmal auf das Thema Autokorso zurück.
Diese Autokorso gegen Diskriminierung russischsprachiger Menschen, ja, an diesem Sonntag, der kommt. Also als ich davon gehört habe, war ich sehr unangenehm überrascht, weil es sieht ein bisschen komisch aus, angenommen das Datum, angenommen die Umstände, die wir jetzt gerade um uns herum haben und so weiter und so fort. Aber als ich den Flyer von diesem Autokorso gesehen habe, habe ich diese blöde Überraschung bestätigt, weil das, was auf dem Flyer steht, das ist quasi für mich, es ist eine Täuschung. Also auf Deutsch, der Text dort ist ganz nett und friedlich. Also es steht, das ist für den Frieden in Europa. Es ist gegen Diskriminierung russischsprachiger Menschen und so weiter und so fort. Die russische Variante vom Flyer unterscheidet sich aber davon im Wesentlichen. Da steht, dass dieser Autokorso eigentlich für Unterstützung Russlands gegen Diskriminierung russischsprachiger Menschen ist. Und da steht unter anderem ein Aufruf zum Beenden aller Handlungen gegen Russland. Also das ist schon, es ist etwas ganz anderes. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass man die V- und Z-Symbolik am besten nicht tragen würde und mit Flaggen kommt. Also, es scheint für mich, dass dieser Korso jetzt als Unterstützung der Kriegspolitik des Russlands durchgeführt werden möchte. Und ich verstehe nicht, wieso. Also Meinungsfreiheit, ja, und sehr gern. Deutschland ist ein sehr demokratisches Land. Aber das ist eine fast direkte Unterstützung von den kriegerischen Tätigkeiten von Russland in der Ukraine. Wenn wir als Europa, wenn wir beenden, ja, unsere Handlungen gegen Russland, dann bewirken wir, also dann stehen wir nicht gegen diesen Krieg. Und deswegen finde ich so ein Demo in dieser Zeit und an diesem Tag nicht okay. Und die Methodik, also diese Täuschungsmethode mit der Flyer, also das klingt für mich nach dieser Lügenpropaganda. Sorry. Mhm. Und deswegen würde ich sehr gerne eigentlich auch dagegen protestieren. Also ich würde dann dazu kommen und sagen, nee Leute, eigentlich Diskriminierung ist nicht hier, also nicht die russischsprachigen werden hier diskriminiert. Das sind die Ukrainer, die dort bombardiert sind. Und das ist das Problem.
Sagt Nadja von Engagiertes Freiburg. Und wie gesagt, die Gegendemonstration gegen den Autokorso am Sonntag wird es wohl geben, aber ihr müsst noch ein bisschen rumgucken, wie genau wo.
Vogel der Woche. Und heute ein Gruß aus Mannheim, der schönen wilden Stadt im Rhein-Neckar-Gebiet. Die Stadt der bunten Vögel oder der schrägen Vögel. Zumindest wenn man am Alter ist, einem Platz nahe des Neckarufers, am alten Messplatz. Denn dieser Platz ist von Menschen in Mannheim quasi selbst reguliert und auf sehr bunte und sehr schöne Art und Weise genutzt und bleibt dort hoffentlich bis in alle Ewigkeit. Denn wenn das Wetter so ist wie dieser Tage, dann ist der rappelvoll. Und wenn es dann dämmert, dann kommen zu den 4-5 Bäumen, die da am Rand stehen, die Halsbandsittiche zum Schlafen, und das sind gut 750, 800 Vögel, die da zusammenkommen, und dann wird es ordentlich laut. und gehören irgendwie auch zu diesem Platz mit ihren Geräuschen. Und ab und an, wenn es da unten mal besonders laut ist, lässt ein noch größerer Papageienvogel seinen Ruf hören. Und dann gucken auch schon mal ein paar Leute hoch und denken, wow, der ist echt groß. Die Rede ist von unserem Vogel der Woche, dem großen Alexandersittich. Seinen Namen hat er bekommen, weil den Akten nach Alexander der Große schon 300 vor Christus die beiden, den Halsbandsittich, der auch kleiner Alexandersittich genannt wird, und den großen Alexandersittich im Gepäck hatte, als exotische Vögel und vielleicht sogar auch schon einige entfleucht sind und sich angesiedelt haben, weiß man nicht. Tatsächlich gab es schon vor 50 Millionen Jahren und auch vor 30 Millionen Jahren Funden nach Papageien in dem heutigen Gebiet der Bundesrepublik und damit überhaupt Papageien in Europa, dann lange nicht mehr. Und erst in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat sich das geändert, dass der Papageien, der einzige papageienlose Kontinent, dann auch wieder welche bekam, als nämlich in England damals einige Sittiche entflogen sind und sich angesiedelt haben in der Bundesrepublik erst so in den 70er Jahren und das vor allen Dingen so im Rhein-Main-Gebiet. Und da gibt es jetzt tatsächlich auch so die meisten der hierzulande lebenden Papageienvögel in mehreren Arten. Wir hatten ja auch schon ein paar beim Wickel hier, aber der große Alexandersittich, der scheint dem kleinen, dem Halsbandsittich, ein bisschen Paroli zu bieten. Dennoch, er nutzt natürlich Höhlen zum Brüten und sorgt dafür, zum Beispiel in Wiesbaden, aber auch in Köln, vor allen Dingen aber in Bonn und vielleicht auch demnächst in Mannheim, dass das Verhältnis der beiden Alexandersittiche sich zugunsten des Größeren verändert. Denn der übernimmt schnell gern mal so eine Parkbaumhöhle vom Halsbandsittich und macht die ein bisschen größer. Der braucht so schon Höhlen, wie sie eigentlich hierzulande der Schwarzspecht bisher genutzt hat. Dem kommt er allerdings jetzt wenig in die Quere, denn Schwarzspechte in der Innenstadt, in so kleinen Parks, das ist schon eher selten. Während die Papageienarten in Deutschland doch eher in Parks und in den Städten zu Hause sind, denn da finden sie das ganze Jahr über Futter. Die fressen im Wesentlichen Früchte und Körner, sind dort auch gar nicht zimperlich. Da wird sich der eine oder andere Kleingärtner schon mal ärgern, wenn dir so ein Schwarm Alexandersittiche in den Baum einfällt und Äpfel frisst, dann ist anschließend eigentlich jeder Apfel so ein bisschen angefressen und unterm Baum liegt auch noch die Hälfte. Also so eine Art Prassen ist das eher. Sieht aber herrlich aus. Sehr verschwenderisch. Und dann gerne unter großem Geschrei weiter. Wie alle Papageienarten sind sie gern in Gruppen unterwegs und erzählen sich was, wenn sie dann abends am Schlafbaum einfallen. Das sieht übrigens sehr schick aus, weil die echt raketenschnell auf halber Höhe, so über Kreuzungen und Straßen hinweg, dann zielsicher zu dem Baum. Dann sind sie allerdings fast unsichtbar, denn der ganze Vogel ist grün, mehr oder weniger. Also unterseits ein bisschen heller grün. Die Männchen haben so ein dickes, schwarzes Halsband, ein bisschen dicker als beim Halsbandsittich und haben im Unterschied zu dem dann auch noch so rötlich-braune Flecken auf den Flügeln, beide Geschlechter. Man kann sie aber vor allen Dingen an der Größe und an der Stimme unterscheiden. Also der große Alexandersittich, der ist so zwischen 50 und 60 cm groß. Das ist also schon ein ordentlicher, eigentlich auch der größte Sittich, soweit ich weiß, kommt ursprünglich in Asien vor. Also Indien stark verbreitet, aber bis nach Vietnam und runterwärts bis nach Sri Lanka gibt es den großen Alexandersittich. Da sie ja in großer Zahl auch in der Nähe von Menschen wohnen, weil es da eben einfacher Futter gibt als in lichten Laubwäldern, wo sie wahrscheinlich ursprünglich auch vorkamen, ist das in Asien eine sehr alte Geschichte des Miteinander. Nicht immer von allen beliebt, denn in der Landwirtschaft sind sie natürlich genauso rabiat zugange wie hierzulande vielleicht in den Gärten. Also da werden auch gerne mal so Maisfelder halb abgeerntet oder Hirse oder was gerade so angebaut wird. Und das nicht immer zur Freude der Bauern. Auch hierzulande werden Stimmen laut, die Sittiche zu dezimieren. Jetzt weniger wegen der paar Äpfel, die sie essen, aber wegen des deutschen Reinheitsgebots. Ist ja schließlich eine Neozoe Und wer weiß, ob sie nicht Schaden anrichtet. Zum Beispiel den Kleiber zu vertreiben, der ja auch in Höhlen wohnt. Oder eben Spechte. Jetzt ist das natürlich aber großer Unfug, sowas erstens zu behaupten, weil die Spechthöhlen sehr unterschiedliche Durchmesser haben. Und da passen die Alexandersittiche zum Beispiel gar nicht rein in so eine Buntspechthöhle. Schwarzspecht schon eher, aber wie gesagt, die kommen sich nicht in die Quere. Viel klüger wäre es, wenn Nistmöglichkeiten für Wanderfalken geschaffen würden. Denn die stehen schon auf diese großen und ja dann doch nicht so flugwendigen Alexandersittiche. Die sind ja eher straight unterwegs und da kann so ein Wanderfalke von oben mit seiner, ich weiß nicht, 300 km/h Sturzgeschwindigkeit eigentlich leichte Beute haben. Das wäre also die viel klügere Variante, wenn es denn wirklich mal zu viel werden sollten. Aber eigentlich, wenn man in so Städten wie Mannheim unterwegs ist, ist das immer ein herrliches Bild, wenn auf einmal 10 Halsbandsittiche oder 2 große Alexandersittiche auf irgendeinem Dach in der Innenstadt landen oder eben einfach nur so drüber wegfliegen. Herrlich. Es ist ganz wunderbar. Ich wünschte mir noch viel mehr solcher. Vielleicht sollte man ganz bewusst einfach sowas freilassen. Und dann werden die Städte hier so auf einmal ähnlich den südamerikanischen Städten von Papageien und Sittichen bevölkert. Man weiß es nicht. Ich bin eh kein großer Freund von dieser Neozonenabwehrgeschichte, weil das ist doch sowieso Quatsch. Es gab doch immer schon Ausbreitungen und Ansiedlungen und Neuansiedlungen. Natur ist nun mal in Bewegung. Und wenn Sie dann mal so einen großen Alexandersittich in so einem schönen Park, schön auf der Bank flitzend, den zugucken bei der Balz, wenn das Männchen so mit dem Kopf hin und her wackelt, dem Weibchen auch gerne mal Futter anbietet und es tatsächlich dann auch noch so lange füttert, wie es da auf den Eiern sitzt, so eine Bruthöhle im Baum, die kann gerne mal bis 1,5 Meter tief runtergehen. Also ein kuscheliges Nest, was die sich da zurechtbauen, fleißig sozusagen. Und dann diese schönen, klugen Knopfäuglein zu beobachten, wenn sie da aus ihrer Höhle rausgucken. Ganz wunderbar. Also Refugees welcome. Unser Vogel der Woche, der große Alexandersittich. Und einen herzlichen Gruß an ganz Mannheim, diese überaus liebenswerte Stadt.
Ja, immer wieder Stuttgart 21 und um Stuttgart 21, da ranken sich natürlich jede Menge Geschichten bzw. jede Menge Aktionen. Unter anderem hat jetzt die Bahn vor, die Gäubahn irgendwie lahmzulegen. Gäubahn, ja gut, das ist die Bahn, die Stuttgart praktisch mit Zürich verbindet und die sollte irgendwie erhalten bleiben. Und da habe ich jetzt ein paar Fragen und zwar an ProBahn Baden-Württemberg, genauer gesagt an Dr. Wolfgang Steiger von ProBahn Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, guten Morgen.
Ja, da hat ein Gutachten ganz einfach die Leute mal wieder aufgeschreckt. Gibt ja immer wieder Gutachten zum Thema Stuttgart 21 und da hängt natürlich die Gäubahn auch im Besonderen mit da rein. Und ein juristisches Gutachten zumindest gab es von Professor Urs Kramer von der Universität Passau und die kommt zum Ergebnis, dass die gesamte Planung, das heißt die Unterbrechung der Gäubahn, zumindest das bestehende Planfeststellungsverfahren bzw. den Planfeststellungsbeschluss, es ist ja kein Verfahren mehr, sondern ein Planfeststellungsbeschluss, nicht deckt. Ja, was ist los? Was hat Sie aufgeschreckt? Beziehungsweise um was handelt es sich jetzt?
Ja, also wir haben schon seit längerem, eigentlich genau genommen seit 6 Jahren schon darauf hingewiesen, dass sich im Bauablauf dort bei Stuttgart 21 ja eine Lücke ergibt, dadurch, dass der Tiefbahnhof zwar so etwa 2025 fertig wird, dass aber die Anbindung der Gäubahn nach Süden stark verspätet ist. Also da ist die Planfeststellung am Flughafen auch noch gar nicht fertig. Und dadurch ist jetzt der Umstand entstanden, dass die alte Strecke zwar eigentlich laut Planung abgehängt wird, die neue aber da noch nicht zur Verfügung steht. Und deswegen jetzt die Fahrgäste ab 2025 alle nur noch bis Stuttgart-Vaihingen fahren können und dort dann in die S-Bahn umsteigen müssen. Und dort wieder praktisch am Tiefbahnhof in der S-Bahn-Station ankommen und dort dann an den Tiefbahnhof umsteigen müssen nochmal ein zweites Mal. Also das war ursprünglich so nicht gedacht, sondern ursprünglich hätte die Gäubahn dann schon über den Flughafen in den Filtertunnel in den Tiefbahnhof einfahren sollen. Und es ist eben jetzt durch diese Verzögerungen bei der beim Bauen und auch schon bei der Planung eben nicht möglich. Ja. Und das sind ganze 10 Jahre, die jetzt da in der Diskussion sind, dass das 10 Jahre lang wirklich abgehängt bleibt.
Ja, also nochmals, also ab 2025 praktisch 10 Jahre lang umsteigen, um aus Zürich nach Stuttgart zu kommen. Das heißt, kurz vor Stuttgart praktisch in, ja, wie soll ich sagen, sozusagen Schienenersatzverkehr und dann rein nach Stuttgart.
Ja, also im Prinzip auf einen Nahverkehrszug, auf eine S-Bahn umsteigen, was aber sehr beschwerlich ist, weil man dazu meistens auf einen anderen Bahn steigen muss, dann mit Koffern und Gepäck in eine volle S-Bahn rein muss, wo eigentlich kein Platz dafür da ist für das Gepäck und die schon recht gut ausgelastet sind. Man hat natürlich außerdem noch das Risiko, dass mal wieder die S-Bahn ausfällt. Ist mir gerade gestern wieder so gegangen, dass die S-Bahn nicht gekommen ist, wegen Personenunfall. Das passiert halt immer wieder und ich habe dann eine weitere Unsicherheit in meiner Reisekette und das ist für die Fahrgäste abschreckend. Und wir erwarten, dass dann dadurch eben viele Leute auf der Gäubahn abwandern werden zum Auto. Und das ist ja genau das Gegenteil, was man eigentlich mit der Verkehrswende erreichen möchte.
10 Jahre abgehängt sein, das heißt praktisch erst rechnet wird ja damit gerechnet, dass praktisch erst 2035, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das Problem behoben sein könnte.
So ist es, genau. Also es gibt ein ursprünglich verfolgtes Planfeststellungsverfahren, wo man hätte über die S-Bahn-Gleise auf den Filtern zum Flughafen fahren wollen mit der S-Bahn, mit der Gäubahn. Das ist aber eigentlich kurz vorm Scheitern. Mittlerweile verfolgt man einen neuen Plan eines Tunnels, der nördlich von Böblingen dann direkt zum Flughafen führen sollte. Hätte den Vorteil, dass man da der S-Bahn nicht in die Quere kommt, aber ist auch wieder eine Bauzeit von 13 Jahren angekündigt. Also selbst wenn man jetzt nächstes Jahr anfangen würde zu planen, dann würde es auch nicht vor 2035 fertig.
Jetzt ist Stuttgart 21, ja, deshalb Stuttgart 21, weil 21, das heißt im letzten Jahr, die ganze Sache fertig hätte sein sollen. Warum verzögert sich das eigentlich bei der Gäubahn so enorm?
Ja, also es war erst im letzten Jahr noch ein Planfeststellungsverfahren in der Messe Stuttgart und dort gab es immer noch große Widerstände. Also einen Punkt habe ich ja schon genannt, dass eben der Verkehr der Gäubahn dann der S-Bahn, dem S-Bahn-Verkehr in die Quere kommt. Und es gab auch noch weitere Probleme mit Landwirten, die da Flächen verlieren. Und da müssen auch ein paar Dinge am Flughafen vor allem geändert werden. Also da wird hätte ein drittes Gleis gebaut werden sollen. Und alles deutet darauf hin, dass das eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, diese Pläne. Und es zeigt ja auch jetzt, es war ja jetzt am Montag die Sitzung des Lenkungskreises. Und dort haben eigentlich alle Beteiligten gesagt, wenn der Bund diesen sehr teuren Tunnel jetzt bezahlt, dann wollen ihn alle bauen. Und aber das ist dann erst im Juli endgültig sicher. Solange werden beide Planungen parallel verfolgt. Aber die alte Planung würde auch nicht viel schneller gehen. Also diese 10 Jahre, die verkürzen sich dadurch nicht, weil die alte Planung ist eben sehr umstritten und würde dann eventuell auch noch beklagt werden.
Jetzt ist es ja ein Problem, das irgendwie in Stuttgart stattfindet, aber eigentlich betrifft es ja die gesamte Strecke, sprich Zürich-Stuttgart, die wird praktisch durch dieses Nadelöhr oder durch das nicht mehr vorhandene Gleis würde das praktisch betroffen werden. Wer protestiert denn momentan alles dagegen?
Also wir in Stuttgart protestieren schon länger dagegen, weil wir ja auch betroffen sind. Wir wollen ja auch mal in Bodensee fahren oder in Schwarzwald. Entlang der Strecke war bisher der Protest sehr gering, weil die Politik hatte dort immer in den Vordergrund gestellt, dass es ja so wichtig sei, dass man in Zukunft eben über den Flughafen fahren könne. Und diese Unterbrechung wurde immer nicht so thematisiert. Aber letzten Endes, jetzt sind langsam auch doch einige Stimmen zu hören entlang der Gäubahn von den Anliegerkommunen, von Bürgermeistern, die jetzt Sorge haben, dass sie wirklich abgehängt sein werden und wirklich über ein Jahrzehnt eine schlechte Anbindung an den Knoten Stuttgart haben. Also das handelt sich immerhin so um 1,4 Millionen Menschen, die eigentlich über die Gäubahn die Anbindung an diesen wichtigen Bahnknoten in Stuttgart haben, wo sie dann weitere Züge Richtung Ulm, Richtung Nürnberg, Richtung Frankfurt bekommen. Und diese Anschlüsse, die werden eben teilweise auch dann verpasst, wenn ich diesen umständlichen Umstieg, diesen doppelten Umstieg habe. Ja.
Wie geht das Ganze jetzt weiter? Ich meine, Stuttgart 21 ist, naja gut, eine Geschichte der Bahn, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein sehr, sehr starker politischer Beschluss gewesen, irgendwie Stuttgart 21 durchzuboxen. Und wir haben jetzt hier ein juristisches Gutachten. Ich nehme mal an, dass das Ganze wieder vor den Kadi kommt oder dass da irgendwie wieder was unternommen wird. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten Jahren erlebt, dass alle möglichen Sachen, die sich Stuttgart 21 in den Weg gestellt haben, kurzerhand zur Seite gewischt worden sind. Wie geht das Ganze weiter? Was habt ihr vor, mit diesem juristischen Gutachten anzustellen?
Ja, also zunächst mal wollen wir jetzt erstmal die Projektpartner damit konfrontieren und wollen mit denen ins Gespräch kommen und unter Umständen auch das Eisenbahnbundesamt erstmal. Die müssten ja diese ganzen Planänderungen auch anstoßen, beziehungsweise auch eine eventuelle Stilllegung dann genehmigen nach diesem Gutachten. Und juristische Schritte haben wir jetzt noch nicht irgendwie geplant. Das ist auch nicht ganz klar. Das Gutachten war nicht dazu da, zu klären, wer überhaupt klageberechtigt ist. Und also es muss, wie Sie sagen, es ist ein politisches Projekt. Es muss eigentlich noch politischer Druck entstehen von den Anliegern der Gäubahn, damit da vielleicht über diesen Hebel dann entweder juristisch oder einfach auch politisch der Druck so hoch wird, dass man eben die Gäubahn weiterlaufen nach Stuttgart reinführen kann, auch wenn der Tiefbahnhof schon in Betrieb ist. Das ist nämlich ohne große Probleme möglich. Es gibt ein Gutachten von 2018, was die Bahn gemacht hat. Da steht drin, dass man mit 1,5 Millionen Mehrkosten ein Gleis bis zum Hauptbahnhof weiterführen kann und dann so praktisch so lange, bis die alternative Anbindung über den Flughafen fertig wäre, die Gäubahn weiterlaufen lassen könnte nach Stuttgart. Also das Problem stellt sich eigentlich nicht aus finanziellen Gründen, sondern es ist eher die Stadt Stuttgart, die auch darauf beharrt, dass sie die Flächen möglichst bald für die Stadtentwicklung in Besitz nehmen kann und dort bauen kann. Und deswegen geht es auch einfach darum, dass man mal jetzt das klärt, dass man einfach die Gäubahn weiter fahren lassen kann. Also dieses Gutachten wurde dann auch gar nicht veröffentlicht, sondern das wurde jetzt erst kürzlich durch den SWR bekannt. Und ich denke, wir wollen Druck machen, dass man eben diese Lösung verfolgt, solange keine alternative Anbindung der Gäubahn nach Stuttgart zur Verfügung stellt, dass man dann auf der alten Strecke weiterfahren kann.
So, Dr. Wolfgang Steiger, Fahrgastverband ProBahn Baden-Württemberg. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank. Schönen Tag.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 5. Mai 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Alle play, Ratta!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.